Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast die wunderbare Nicole Heinze. Sie ist Ernährungsberaterin, Zykluscoach und Expertin für Endometriose. Ja, eine Erkrankung, die Millionen von Frauen betrifft und trotzdem oft ganz lange unerkannt bleibt. Ja, im Schnitt dauert es 7 Jahre, bis Betroffene überhaupt eine Diagnose bekommen. 7 Jahre voller Schmerzen, Unsicherheit und wahrscheinlich vor allem dem Gefühl, nicht ernst genommen zu werden. Aber was steckt eigentlich hinter Endometriose? Und warum wird diese Krankheit so häufig übersehen? Was können Betroffene wirklich tun, um ihren Körper zu unterstützen? In dieser Episode sprechen wir darüber, was bei Endometriose wirklich im Körper passiert. Ja, welche Symptome viele Frauen lange als normal abtun. Und warum wir einen ganzheitlichen Blick drauf werfen müssen. Auf Ernährung, auf den Beckenboden, auf die Psyche, auf die Beziehung, auf Sex. Nicole gibt Einblicke in ihre Arbeit mit Betroffenen und erklärt, warum Aufklärung und Verständnis hier eine so große Rolle spielen. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören und hier ist für dich Nicole Heinze. Liebe Nicole, schön, dass du heute da bist. Endometriose ist ja in aller Munde seit ein paar Jahren und mittlerweile kennt, glaube ich, auch jeder irgendeine Frau im Umkreis, die davon betroffen ist, leider. Ja. Was ist das überhaupt? So aus der Männerperspektive, was ist Endometriose?
Aus der Männerperspektive. Also, ich kann es dir mal aus der körperlichen Perspektive so ein bisschen nahebringen. Also, bei der Endometriose verbreitet sich Gewebe, was ähnlich dem der Gebärmutterschleimhaut ist, außerhalb der Gebärmutter. Es kann sich halt im ganzen Körper ansiedeln. Teilweise wurden auch schon Herde am Gehirn gefunden, Zwerchfell, Magen, ganz gerne Beinnerven. Und diese Herde reagieren hormonell. Das heißt, sie können zyklisch reagieren, das heißt auch mit dem weiblichen Zyklus mitgehen und dementsprechend sich halt auch ausbreiten. Das ist ein bisschen wie so ein geschlossener Raum. Wir wissen noch nicht so richtig, wie die Endometriose entsteht. Wir wissen aber, dass jedes Mal, wenn halt eine gewisse hormonelle, eine hormonelle Schwelle überschritten ist, dass die Herde wachsen. Und sie reagieren halt auf Östrogene zum Großteil. Und können dann dementsprechend sich halt auch weiter ausbreiten, in Gewebe reinwachsen. Ganz häufig erlebe ich das in meiner Praxis, dass ich dann Menschen habe, die beispielsweise am Darm Endometriose haben, wo es wirklich komplett durch die Darmwand durchgewachsen ist. Die sogenannte tief infiltrierende Endometriose. Und die Endometriose geht halt mit ganz vielen Symptomen einher, die vielleicht im Volksmund bis jetzt immer so ein bisschen als normal für den weiblichen Zyklus abgetan wurden, wie zum Beispiel sehr starke Regelschmerzen. Grundsätzlich, Regelschmerzen können mal auftreten, aber sehr starke Regelschmerzen können immer schon ein Zeichen dafür sein, dass da wirklich irgendwas hormonell im Argen ist. Schmerzen beim Stuhlgang, Schmerzen aber auch beim Wasserlassen oder auch beim Geschlechtsverkehr können halt ganz, ganz häufig mit Endometriose einhergehen. Also da kann man schon mal große Ohren kriegen, wenn da so ein paar Dinge bei einem auftreten und dann dementsprechend halt vielleicht das auch mit gynäkologischer Hilfe nochmal abklären lassen.
Das heißt aber, Endometriose können dann nur Frauen bekommen wegen Östrogen, weil also Männer haben ja auch Östrogen, aber jetzt nicht so viel wie Frauen.
Genau. Also wenn man das jetzt in diesem binären Geschlechtersystem sehen möchte, dann können auch männlich geborene Menschen Endometriose bekommen. Das ist aber eher der Fall unter einer Prostatakrebsbehandlung, wo dann halt der Pegel der Östrogene künstlich erhöht wird, um halt den Prostatakrebs einzudämmen. Und dementsprechend, die Herde dann halt, also sich da dann Endometriose bilden kann.
Wissen wir, was das auslöst, diese Herde?
Leider nicht.
Noch nicht?
Bis heute nicht. Also das, ich glaube, im 19. Jahrhundert wurde das erste Mal die Endometriose so ein bisschen beschrieben. Also eigentlich schon davor, auch schon im 18. Jahrhundert. Aber dann tatsächlich über 19. Jahrhundert dann im 20. Jahrhundert wirklich nochmal aufgegriffen, so in den 1920ern. Und seitdem wissen wir aber immer noch nicht, wo es herkommt. Das heißt, wir tappen noch so ein bisschen im Dunkeln. Es gibt ganz, ganz viele Theorien, aber keine erklärt in Gänze, wie sich dieses Gewebe verhält und warum es überhaupt entsteht.
Das heißt, wir tappen da immer noch leider so ein bisschen im Dunkeln, aber die Forschung hat in dem Sinne zugenommen, dass man es besser unterscheiden kann von den normalen, in Anführungsstrichen, Regelschmerzen, was man es immer früher gehalten hat?
Ich glaube, der Bekanntheitsgrad der Endometriose hilft so ein bisschen. Also, dass die Bekanntheit der Endometriose gestiegen ist und dadurch halt auch so ein bisschen die, Awareness der Endometriose beziehungsweise für diese Erkrankung einfach gestiegen ist. Das heißt, sowohl Ärztinnen als auch Ärzte, aber auch möglicherweise Betroffene sprechen dieses Thema häufiger an. Und dadurch kann halt auch so ein bisschen genauer geguckt werden. Weil auf einem Ultraschallbild siehst du ja erstmal relativ viel. Und solange dort keine Abnormalitäten in der Nähe der Gebärmutter sind, ist es teilweise recht schwer, es zu erkennen. Es gibt auch extra für behandelnde MedizinerInnen, gibt es halt auch extra Kurse, um es halt auf dem Ultraschallbild zu erkennen, dass da ein Endometrioseherd ist. Das heißt, wir kommen jetzt langsam dahin, dass es immer mehr erkannt wird, dass Leute sich halt auch in dem Bereich fortbilden, weil es auch bekannter wird und dadurch halt auch so ein bisschen Druck entsteht, dass halt wirklich auch mehr in die Richtung geschult wird tatsächlich.
Ah, okay. Das heißt, generell die Ärzte werden besser im Erkennen.
Genau.
Und man weiß auch ein bisschen besser, was ist es, wo kann es überall vorkommen. Und deshalb ist es auch in den letzten Jahren so in Anführungsstrichen viel geworden. Also nicht im Sinne von viel, dass auf einmal jeder Endometriose hat, sondern nee, das war schon immer da, aber jetzt können wir es halt detektieren oder dem zuordnen.
Genau, ja.
Okay, sehr gut. Das heißt, was löst eine Endometriose noch alles aus, außer diese Regelschmerzen, unter denen wir es mal die du angesprochen hattest vorhin?
Also ganz häufig geht die Endometriose auch mit Verdauungsproblemen einher. Das heißt, es gibt ein Phänomen, das nennt sich Endobelly. Das heißt, es ist ein sehr stark aufgeblähter Bauch, der nicht unbedingt, es ist nicht so, dass dann Luft abgeht, sondern es ist einfach nur ein sehr stark geblähter Bauch. Und wenn man sich mal ins Gedächtnis ruft, dass viele Endometriose-Betroffene, wenn sie einen Kinderwunsch haben, auch ein bisschen Probleme haben, ein Kind zu bekommen, aber durch diesen sehr stark aufgeblähten Bauch häufig aussehen wie im dritten, vierten Monat schwanger, haben wir natürlich auch nochmal psychischen Druck, der da teilweise auch nochmal zusätzlich entsteht. Natürlich können wir uns vorstellen, dass diese Schmerzen, die teilweise zyklisch sind, teilweise aber auch komplett während jeden Tag sich chronifizieren, also jeden Tag Schmerzen auftreten, dass die Lebensqualität massiv einschränken. Dass eine schmerzhafte Sexualität das Leben massiv einschränkt. Also gerade auch beispielsweise einen neuen Partner oder auch eine neue Partnerin finden in dem Sinne, kann halt auch Thema sein. Ne, mit Schmerz. Fatigue ist ein ganz, ganz großes Thema. Also das Energielevel mit so einer chronisch entzündlichen Erkrankung einfach nie oder selten zu 100% geladen ist. Und dass halt so ein Akku, so ein Körperakku, sag ich jetzt mal, halt auch gerade mit Aufstehen, Frühstück machen, Anziehen, Duschen schon einfach mal zu 50% aufgebraucht sein kann, wenn halt im Hintergrund der Körper mit diesem ganzen Thema Entzündung, Hormonungleichgewicht irgendwie bekämpfen zu tun hat.
Bekämpft der Körper das aktiv oder was macht der Körper, ohne dass man ihn jetzt unterstützt?
Also ich.
Oder wissen wir das?
Sagen wir mal so. Es wäre vom Körper schon ziemlich blöde, wenn da Entzündungen sind und er da nicht in irgendeiner Art und Weise gegen anginge. Mhm. Wie gesagt, was da so die genauen Vorgänge sind. Da können wir noch ein bisschen spekulieren. Da spielen, glaube ich, ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Mhm. Aber so genau.
Hätte sein können, dass du das zufällig weißt. Wie geht man denn, also nur, dass ich es verstehe, das heißt, diese Endometriose löst aus, dass Zellen aus der Gebärmutter quasi im Körper streuen und wie hast du es genannt, bilden?
Im Grunde bilden sie kleine Herde.
Genau, Herde.
Entzündungsherde.
Und zwar überall im Körper. Bilden überall diese Entzündungsherde. Und die reagieren aber mit den Hormonen, die ausgeschüttet werden und feuern dann quasi, also die Schmerznerven.
Genau, genau. Also es ist so, es ist Gewebe, es ist nicht eins zu eins Gewebe aus der Gebärmutter, was sich irgendwie verbreitet. Es gab mal diese Theorie, dass eine retrograde Menstruation dafür zuständig ist. Das heißt, dass eine Menstruation nicht normal über den Gebärmutterhals abblutet, sondern beispielsweise über die Eileiter rausgeht und das der Grund ist, weshalb sich Endometrioseherde bilden. Aber da es halt keine Gebärmutterschleimhaut ist, sondern wirklich nur Gewebe, was dem ähnelt, wurde die Theorie dann halt auch wieder verworfen. Und diese Gebärmutterschleimhaut-ähnliche Gewebeherde verbreiten sich halt auf welchem Weg auch immer, wir wissen es noch nicht so richtig, im Körper und können halt dort Hormone selbst bilden, aber auch reagieren sehr gut auf Hormone, bilden Entzündungen lokal und können aber beispielsweise auch mit Mastzellen bilden, die wiederum mit Histamin zusammenhängen, was halt allergische Reaktionen auch wahrscheinlicher machen kann. Mhm. Ja, und du merkst schon, ich rutsche wieder in so dieses Ernährungsthema ganz, ganz schnell rein.
Ja, ja.
Ne, aber auch Histamin ist ja eine Entzündungsreaktion. Also jeder, der eine Allergie hat, weiß, wenn halt ja die Pollen fliegen, die Nase geht zu. Das heißt, ne, das Gewebe schwillt an und es entsteht eine Art Entzündungsreaktion. Und das Histamin kann halt nochmal zusätzlich mehr den Entzündungspegel im Körper so ein bisschen verstärken.
Wie geht man als, also rein von der Arzt-, Medizin-, Krankenhaus-Sicht, wie geht man vor, wenn man das detektiert, quasi, dass Endometriose vorhanden ist in einem Körper?
Also erstmal haben wir das ganz, ganz große Problem, es muss erstmal diagnostiziert werden. Und das dauert bei Endometriose im Schnitt in Deutschland so 7 Jahre.
7 Jahre?
Leider ja.
7 Jahre, wow.
Und wenn man sich überlegt, die ersten Symptome treten halt ganz gerne auch so mit der ersten Menarche, also so um die 12, 13 auf. Und das heißt, wir haben junge Mädchen, junge Frauen, die halt durch ihre Pubertät gehen mit massiven Schmerzen, mit denen sie nicht ernst genommen werden, wo sie von Arzt zu Arzt rennen und auf diese Diagnose überhaupt erstmal warten. So, und wenn diese Diagnose dann gestellt ist, auf welchem Weg auch immer, also über beispielsweise den Ultraschall, ein MRT, auch operativ, na, dann wird eine Bauchspiegelung gemacht und geschaut, ist Endometriose vorhanden und dementsprechend dann auch entfernt. Dann wird auf unterschiedlichen Wegen therapiert und das so ganzheitlich wie möglich, steht auch schon mittlerweile in der Leitlinie, dass wir ganz, ganz viele unterschiedliche Stellschrauben haben. Und einer davon ist dann die operative Entfernung der Herde. Dann aber auch eine hormonelle Einstellung der Betroffenen. Das heißt, es wird ein Präparat gegeben, was primär Progesteron enthält, also den Gegenspieler der Östrogene, um halt die Herde am Wachsen weiter zu hindern.
Aber haben die nicht auch Auswirkungen auf andere Sachen im Körper?
Ja, also das Thema Progesterongabe ist halt, man muss sie vertragen. Manche kommen da super gut mit klar und man weiß noch nicht so richtig, wer gut damit klarkommt. Manche entwickeln depressive Symptome unter dem ganzen Thema Progesterongabe. Also nur als Beispiel für Nebenwirkungen. Auch Osteoporose-Risiko kann unter der Gabe von Progesteron steigen, weil auch unser unsere Östrogene teilweise aufbauende Hormone sind, die dementsprechend halt auch dazu führen, dass unsere Knochendichte aufgebaut wird. Ja, das heißt, es kann auch wieder nochmal weitere Nebenwirkungen mit sich bringen. Und es ist eine individuelle Entscheidung zwischen Arzt, Ärztin oder halt auch der betroffenen Person, welcher Weg jetzt gewählt wird. Ja, und neben diesen klassisch medizinischen Wegen gibt es halt die noch ein bisschen, ja, quasi das Ganze so ganzheitlich abschließen. Und das sind halt sowas wie Physiotherapie, Sexualtherapie, Ernährungstherapie, Naturheilkunde und so weiter.
Und wie sind so die Erfolgsquoten von den Behandlungen ärztlicherseits so? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Ist es man macht es einmal weg und dann ist es weg und bleibt auch weg? Oder ist es was, was immer wieder kommen kann?
Die Endometriose ist eine chronisch entzündliche Erkrankung. Das heißt, sie kann immer wieder kommen. Sie kann in Remission gehen. Ne? Das heißt, sich dementsprechend einfach still verhalten. Aber aktueller Stand der Wissenschaft ist, sie geht nicht weg.
Okay, das heißt, sie kommt immer wieder und es ist nur eine Frage der Zeit, bis ich nach einer OP wieder eine OP zum Beispiel brauche.
Je nachdem, wie sich die Herde verhalten. Genau, manche, wie gesagt, wenn man eine Remission erreicht, dass sich da nichts mehr bewegt, dann kann auch so ein Ist-Zustand mehr oder weniger eingefroren werden. Aber auch da gibt es nicht diesen einen heiligen Gral, der das bewirken kann.
Ja, ihr habt ja ein Buch geschrieben, Endometriose, ja, das ist Selbsthilfebuch. Welche Ansicht habt ihr da genommen? Weil es ist ja weg von der OP wahrscheinlich, ne?
Ja, wir setzen so ein bisschen rundum dieses ganze Thema an. Also in der 2025 erschienenen Leitlinie zur Endometriose stehen halt auch mit drin, dass wir eine multimodale Unterstützung brauchen. Das heißt, dass mehrere Disziplinen auch einfach zusammenarbeiten sollten, um der Endometriose Herr zu werden. Das heißt, neben dem ganzen Thema OP, neben dem ganzen Thema Hormongabe gegebenenfalls, sofern es denn das Thema ist für die Betroffene, können und sollen ganz, ganz viele andere Pfeile so aus dem Köcher gezogen werden, um so ein bisschen das ganze Thema zu unterstützen. Und halt auch beispielsweise die Entzündung möglichst niedrig zu halten, um insgesamt einfach die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Und da setzt halt genau dieses Buch an, wo wir halt aus unseren 4, 5 Fachrichtungen halt dementsprechend das ganze Thema auf Basis der Leitlinie so ein bisschen beleuchten und so ein richtiges, als Selbsthilfebuch, also Handwerkszeug an die Hand geben, was man sich als Betroffener einfach ausschreiben kann und dementsprechend dann weiß, okay, so funktioniert das, das kann für mich funktionieren. Ja, weil es ist so, wie Herde an unterschiedlichen Stellen sitzen können und unterschiedliche Schmerzen, unterschiedliche Größen haben können. Können halt auch die Symptome komplett unterschiedlich sein und auch dementsprechend das, was hilft. Und wir wollten halt so ein bisschen ein Potpourri rausgeben, aus dem sich jeder dann halt rausgreifen kann, was halt hilft an der Stelle.
Welche Perspektiven deckt ihr alles ab in dem Buch?
Also wir haben mich als Ernährungswissenschaftlerin und Zykluscoachin. Wir haben Katharina Kubosch, die ist systemische Coachin, aber auch Naturheilpraktikerin. Dann haben wir Annika Kostheil, die ist Physiotherapeutin und auch schon ganz, ganz lange da im Thema Beckenboden unterwegs. Und zu guter Letzt Naila Radiske, die ist Sexual- und Paarberaterin und deckt halt das ganze Thema Sexualität dann nochmal mit ab.
Mhm. Genau. Wenn wir jetzt mal auf Ernährung zum Beispiel schauen, so dein Steckenpferd. Was kann man alles tun gegen die Endometriose?
Also, wir haben ja eine entzündliche Erkrankung und wir wissen aus ganz, ganz vielen anderen Bereichen, auch wenn diese Studien wieder primär, wie viel in unserer Wissenschaft an Männern durchgeführt wurden, wissen wir, dass Ernährung antientzündlich wirken kann. Und das ist so im Grunde so das erste Werkzeug, was wir in der Ernährungsberatung meistens rausziehen. Wir gucken erstmal, wie eine Ernährung antientzündlich aussehen kann. Und dann gucke ich zumindest mit meinen Klientinnen immer, welche Symptome gegebenenfalls auch mit einer Ernährung zusammenhängen können und welche Lebensmittel wir austauschen können, um beispielsweise diesen starken Blähbauch nicht zu triggern. Da sind das so klassisch ganz häufig Lebensmittel mit Kohlensäure, Lebensmittel, die sowieso stark blähend wirken, so wie Kohlgemüse, teilweise Zwiebel, Knoblauch, die dann halt auch dementsprechend auch noch wirken können. Genau, und so guckt man erstmal von einer antientzündlichen Basis und guckt dann, was wirklich individuell nochmal Symptome machen kann und tauscht dann dementsprechend aus und guckt halt wirklich, wie man die Symptome dann auch ein bisschen reduzieren kann.
Das heißt, was sind so Ernährungsklassiker, die Menschen vielleicht falsch machen, um sowas auch zu befördern, solche Entzündungen? ganz kurze Unterbrechung nur. Du weißt ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und ich will ihn unbedingt weiterhin frei von Werbung und Sponsorings und Unterbrechungen halten. Aber dafür brauche ich eben deine Unterstützung. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, bei dem du mich monatlich unterstützen und beteiligen kannst. Ja. Dafür bekommst du natürlich auch was, ne? Eine kleine Gegenleistung von mir, die weit über die ganzen vielen kostenlosen Podcast-Episoden hinausgeht. Klick deshalb einfach auf den Link in den Shownotes und ich danke dir von Herzen und jetzt zurück zur Folge.
Ui. gute Frage.
Fast Food.
Ja, ich wollte gerade sagen, also ich könnte jetzt diese ganze Riege rausholen, ne, von Fast Food, zu viel Zucker, hier Energy Drinks und so in die ganze Richtung, viel Süßstoff, viel Zucker, viel stark verarbeitete Lebensmittel. Ich glaube, das ist aber jetzt ein ganz, ganz großer Punkt, der bei vielen Endometriose-Betroffenen aber das Thema ist, die machen sich häufig viel zu viel Stress mit dem Essen. Mhm. Und die wissen, was anti-entzündlich ist und die haben sich schon damit auseinandergesetzt, was sie alles nicht dürften. Aber das Thema, etwas nicht zu dürfen, heißt ja nicht automatisch, Thema Fastenzeit, kennen es ja vielleicht ganz viele, heißt ja nicht automatisch, dass man dann gerne drauf verzichtet und vor allem auch nicht sein Leben lang. Ja. Das heißt, da gucke ich ganz häufig auch, so ein bisschen, was sind so die Glaubenssätze hinterm Essen? Warum esse ich denn? Belohne ich mich mit dem Essen? Was gibt mir denn das Essen? Wann muss ich mal die Zügel ein bisschen lockerer lassen? Wann ist es vollkommen okay, die Zügel auch einfach mal ein bisschen lockerer zu lassen in Sachen Ernährung? Und wann muss ich wieder so ein bisschen in meinen sicheren Hafen zurückkehren, den wir uns dann halt in der Ernährungsberatung dann schaffen können? Mhm. Ja. Das ist so ein bisschen, also die Klassiker, so an negativ, ich glaube, die kann schon fast jeder rauf und runter beten, was so ungesund ist. Und dann zu gucken, was so das ist, was ungesund ist, aber trotzdem noch gut erlaubt.
Ja, es ist ja immer dieses, wir wissen alle, auf was wir eigentlich verzichten sollten, so bei der Ernährung. Wir wissen theoretisch alle, was gesund ist. Ja, und gerade wenn man irgendwie eine Vorerkrankung hat oder irgendeine Einschränkung im Leben, dann hat man sich ja meistens auch schon damit beschäftigt, also wenn es diagnostiziert wurde natürlich und weiß ja dann auch so ein bisschen, ja okay, darauf sollte ich vielleicht verzichten. Ja, die einen verzichten dann halt auch aufs Gluten, die anderen auf was Fructose oder Laktose oder was auch immer und wissen ja dann auch so ein bisschen, was es auswirkt oder was es bewirkt im Körper. Aber manchmal ist es ja auch völlig in Ordnung, das dann trotzdem zu machen. So, das ist ja dann auch wieder dieses, ja, ich sollte keine Milch trinken, weil dann bekomme ich vielleicht ein bisschen Bauchgrummeln. Aber ich habe halt heute wirklich Bock. So, und das ist ja auch dieser psychologische Aspekt, den darf man ja auch nicht aus den Augen lassen.
Nein, da geht es wirklich ums bewusste Genießen. Na, es ist ein bisschen, ich bezeichne das immer so ein bisschen wie Urlaub. Wenn du in den Urlaub fährst, dann machst du dir ja auch herzlich wenig Gedanken. Und du genießt das, dass du in den Urlaub fährst und dass du wegfährst und dass du dafür wahrscheinlich auch Geld ausgegeben hast und dass du dafür halt wahrscheinlich auch in den Flieger steigst und CO2-Fußabdruck und so weiter. Du gehst halt so ein bisschen in Vorleistung und vertraust darauf, dass dein Körper da schon die Regeneration macht. So, und das ist mit der Ernährung ist es auch nicht anders. Man macht irgendwie so kleine Urlaubsmomente und dann sollte man die aber auch genießen. Na, das spricht ja, das ist ja auch der ganz große Punkt. Leute kommen nicht zu mir in die Ernährungsberatung, weil sie nicht wissen, wie sie sich ernähren sollen, sondern einfach, weil sie nicht wissen, wie sie das in den Alltag reinbekommen und wie sie ihre Ernährung, also das, was sie gelernt haben, ihrem Körper erklären sollen. Na, der muss ja auch noch mitmachen.
Ja, zumal, wenn man auf gewisses Essen verzichtet, dann muss man ja auch schauen, was liefert einem dieses Essen normalerweise und wie kriege ich das vielleicht anders auch wieder. Ne? Also wenn ich eine Sache weglasse, dann wahrscheinlich hat mir die irgendwas gebracht, was ich jetzt trotzdem zu mir nehmen muss, irgendwelche Nährstoffe. Wie kriege ich die denn trotzdem gedeckelt in meinem Haushalt, in meinem Ernährungshaushalt? Ne?
ganz, ganz großer Punkt. Und es gibt so zwei Empfehlungen rund um Endometriose. Das eine ist eine Reizdarmernährung bzw. Reizdarmdiät. Das ist nichts, was man langfristig durchziehen sollte. Nennt sich FODMAP-Diät. Und das andere ist häufig, dass eine sehr pflanzliche Ernährung empfohlen wird. Wenn man jetzt aber überlegt, bei dieser FODMAP-Diät musst du Weizen weglassen, Hülsenfrüchte und halt auch Kohlgemüse. Wenn du dir jetzt aber bei einer veganen Ernährung noch deine letzte Proteinquelle, nämlich die Hülsenfrüchte, wegnimmst, dann rennst du in Makronährstoffmangel, der dir richtig, richtig schwer zum Tragen kommen kann. Ne, und da dann zu gucken, dass man nicht vergisst.
Und dann lebst du von Supplements.
Ja, toll. Genau.
Super. Ne?
Und das ist dann auch nicht mehr lebenswert. Das heißt, gemeinsam mit der Ernährungsfachkraft zu gucken, wo ist da der Weg, dass ich wirklich von allem was habe, weil der Körper ja auch, um Hormone zu bilden, braucht der Nährstoffe. Um Entzündungen zu reduzieren, braucht der Nährstoffe. Also das ist ja nicht so, dass wir von Luft und Liebe leben können. Das wäre manchmal ganz schön, aber haut dann auch nicht hin.
Na? Ja, schön. Ich meine, schön wäre es natürlich immer, aber das funktioniert, also funktioniert der Körper halt meistens nicht. Gibt es denn irgendeinen, also die zwei Ernährungsformen werden empfohlen, aber man muss es wahrscheinlich meistens auch wieder sehr individuell machen, oder? Auf die einzelne Person.
Empfohlen werden sie nicht, aber es ist halt so, die haben so ein paar Lager.
Das schwirrt so rum in den Communities, meinst du?
Ja, okay. Die da sehr, sehr drauf pochen. Na, wo man wirklich sehr, sehr vorsichtig sein muss und individuell schauen muss. Also es geht wirklich darum, individuell für sich zu gucken, was ist denn jetzt überhaupt meine Ernährung? Und nicht selten kommen bei mir Leute in die Ernährungsberatung, die halt auf vegan umgestellt haben aufgrund von ihrer Endometriose und vor dem Hintergrund, dass potenziell zu wenig Proteine reinkommen, wir gucken müssen, wo wir die hinkriegen und dann dementsprechend die Vegane wieder in eine vegetarische Ernährung halt aufweichen. Ja, das ist natürlich, wenn man das aus ethischen Gründen macht, und das frage ich tatsächlich meine Klientin vorab auch immer, ne, machst du es aus ethischen Gründen oder machst du es aus gesundheitlichen Gründen? Und wenn sie es aus gesundheitlichen Gründen machen, dann ist es für viele auch total vertretbar, wieder einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, okay, dann machen wir es vegetarisch. Hauptsache, ich kriege meine Proteine. Weil ein toter Veganer hilft halt auch keinem.
Nicht wirklich, ja.
So makaber, aber es ist so.
Aber gibt's irgendwelche Forschung, Studien zum Thema Ernährung und Endometriose? Irgendwas, was man zitieren kann, wo man sich darauf stützen kann?
Na, es gibt noch nicht so viel. Also es gibt ganz, ganz viele Studien, die zum Thema Ernährung und Endometriose geforscht haben, aber mehr, wie die Ernährung sich auf das Risiko an Endometriose zu erkranken auswirkt. Das hilft jetzt unseren Endometriose-Betroffenen nicht wirklich.
Erstmal nicht mehr, ne?
Nee, da haben wir ja schon das Problem. Das heißt, da gucken wir viel in Studien wirklich, wie die anti-entzündlich und auf Frauen bezogen arbeiten. Aber auch da gibt es Studien im Bereich Regelschmerzen, also Dysmenorrhoe und auch zur Endometriose. Es wird immer mehr.
Okay. Das heißt, es wird dadurch, dass jetzt mehr Fokus auch auf das Thema gerückt ist die letzten Jahre, wird auch mehr Forschung betrieben und dann wahrscheinlich auch veröffentlicht werden die nächsten Jahre.
Ja, letztes Jahr beispielsweise kam eine relativ große Studie raus vom Forschungsteam aus Schottland rund um Philippa Saunders. Und die haben, ich glaube, ein bisschen mehr als 2000 Betroffene befragt, wie sie sich ernährt haben und ob sich ihre Symptome aufgrund dessen verändert haben. Und das war schon mal so eine erste Orientierung, wie überhaupt so die Ernährung von Endometriose-Betroffenen grundsätzlich ist, die sie einfach auch nutzen und wie es vielleicht hilft. Und da können wir uns schon mal so langsam drauf stützen und gucken, was dann noch so die nächsten Jahre kommt.
Mhm. Gehen wir mal zu den anderen Bereichen, die du ja auch angesprochen hast im Buch. Was gibt es zum Bereich Physio zum Beispiel? Was kann man machen?
Also da wir bei Endometriose ganz häufig starke Regelschmerzen haben, haben wir häufig auch einen stark verspannten Beckenboden. Das heißt, er ist nicht besonders stark, aber sehr starr. So ein bisschen, ich vergleiche es immer mit so einer angespannten Nackenmuskulatur. Ne, die muss nicht unbedingt kräftig sein, aber wenn man da so reinfasst, denkt man, oh ja, da ist ordentlich was da. So, und so kann es halt auch mit dem Beckenboden sein. Und wenn man sich überlegt, was alles durch diesen Beckenboden durch muss, so tagtäglich, also Wasser lassen, hängt auch wieder mit dem Beckenboden zusammen. Man muss loslassen können. Stuhlgang, genau das gleiche Thema. Muss da auch irgendwie durch. Natürlich muss der Beckenboden aber auch permanent alles halten. Das heißt, sowas wie so ein Niesen muss der halt auch mal abfedern können, damit nicht plötzlich irgendwie so ein, zwei Tröpfchen Urin dann doch mal in der Hose landen. Und viele Betroffene profitieren wirklich stark davon, wenn sie ihren Beckenboden aktiv wirklich auch entspannen können. Vor allem in Bezug auf Regelschmerzen. Und das nimmt Annika im Buch wunderbar auf und zeigt Übungen, wie man erstmal rausfinden kann, hey, habe ich überhaupt einen verspannten Beckenboden? Wie kann ich den selber behandeln? Wo finde ich vielleicht auch Behandlerinnen und Behandler, die mir da helfen? Ja, und hatte das Thema Physio auch über Darstellung wunderschön in dieses Buch reingebracht. Und
Das heißt, bei Physio geht es hauptsächlich um den Beckenboden, habe ich das richtig ausgehört? Also, oder gibt es auch andere Bereiche, die man trainieren sollte, sage ich mal?
Naja, der Beckenboden ist ja so ein zentrales Thema. Was da aber mit dranhängt, und das vergisst man immer so ein bisschen, unser Körper hat so unterschiedliche Ebenen. Also zum Beispiel Beckenboden, Zwerchfell, so unten im Kiefer unten drin, Fußgewölbe. Und die hängen zusammen. Das heißt, wenn beispielsweise bei der Einatmung der Beckenboden sich nicht absenken kann, weil er so verspannt ist, dann kann das Zwerchfell, was da drüber liegt, sich auch nicht absenken. Das heißt, du kannst gar nicht richtig tief einatmen. Und dementsprechend ist die Sauerstoffversorgung vielleicht auch nicht so ganz optimal in deinem Körper. Na, die Verdauung, die ja zwischen diesen beiden Ebenen dazwischen hängt, die kann auch nicht so richtig gut ablaufen, weil die normalerweise durch dieses Auf und Ab halt immer wieder durchblutet wird, also der ganze Verdauungsapparat. Und das führt dazu, dass viele Betroffene versuchen, anders Platz im Brustkorb zu machen. Das heißt, sie atmen mit den Schultern ein und heben dann die Schultern an, um Platz zu machen. Und das führt bei ganz vielen dazu, dass Nackenschmerzen auftreten, vermehrt Kopfschmerzen, aber auch CMD, also kraniomandibuläre Dysfunktion, also wirklich richtig verspannte Kiefermuskulatur, halt auch nochmal Thema sein können. Also es ist ein ganzer Muskelapparat, der da mit dranhängt. Und zudem haben wir ja auch häufig die Bauchspiegelung, die stattgefunden hat. Ne? Das heißt, wir haben mindestens 3 Narben am Bauch, die halt auch nochmal behandelt werden wollen, damit sie nicht verkleben, und damit nicht noch aufgrund der Narben noch weitere Beschwerden auftreten können. Das heißt, da kann man physiotherapeutisch wirklich eine Menge machen.
Hat es eigentlich, also Thema Geburt, wenn ich mal eine Geburt hatte, wirkt sich das irgendwie auf die Endometriose aus? Positiv, negativ oder auf den Beckenboden? Weil das ist, also das ist ja für den Beckenboden nochmal eine ganz andere Hausnummer als Stuhlgang und Wasserlassen.
Das stimmt. Also erstmal ist das der große Punkt, wirklich, der Beckenboden muss es ja halten. Und dann hast du natürlich, du hast einen Beckenboden, der schon, naja, ordentlich was geleistet hat. Der muss halt einerseits wieder gekräftigt werden, aber auch nicht so sehr, dass er halt wieder sich wieder verkrampft. Das heißt, da das richtige Maß zwischen Anspannung und Entspannung zu lernen, ist halt auch wirklich, wirklich essentiell bei dem Thema.
Dass man quasi genug Reiz setzt, dass er kräftig wird, aber nicht zu viel, dass ich die Entzündung vielleicht irgendwie verschlimmer oder die Verkrampfung verschlimmer.
Ja, genau. Ja.
Ja. Der andere Bereich war auch Sexualtherapie. Was kannst du uns dazu sagen? Wie hängt das mit Endometriose zusammen? Was können wir da alles machen?
Also gerade das Thema schmerzhafte Sexualität ist ja was noch unglaublich schambehaftet ist. Ne? Wo man jetzt nicht unbedingt sagt, vielleicht nicht unbedingt mit der besten Freundin oder sonst wem darüber spricht, vielleicht nochmal wird das Thema vielleicht so beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin nochmal platziert. Aber ansonsten wird da wenig drüber gesprochen. Und je nachdem, wo man so im Leben steht, ne, gerade beispielsweise dabei ist, irgendwie jemanden zu finden für sich in einer Partnerschaft, ist es ein unglaublich schambehaftetes Thema zu sagen, hey, du, das ganze Thema penetrativer Sex ist für mich ultra schmerzhaft oder ist für mich teilweise gar nicht möglich, weil der Beckenboden halt so massiv ist. und so verspannt ist. Und da halt therapeutisch reinzugehen, beziehungsweise mit einer Paarberatung oder auch einer Sexualberatung halt auch im Einzel reinzugehen und zu lernen, darüber zu sprechen, aber auch mal darüber zu reden, wo tut's denn eigentlich weh? Weil ganz häufig ist es so, da unten. Und wenn man dann aber mal überlegt, wir haben ja nicht nur in Anführungszeichen da unten, sondern ist es mehr an der Klitoris, keine Ahnung, sind die Vulvalippen das Thema, wo es mehr wehtut und das einfach mal benennen zu können und dementsprechend halt auch für sich Techniken oder auch doch eigentlich Techniken lernen zu können, damit richtig umzugehen. Und das auch gut kommunizieren zu können, gerade auch in der Partnersuche, aber auch in der bestehenden Partnerschaft, ist ein ganz, ganz großes Thema, was irgendwie immer noch so klein gedacht wird. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, ist Sexualität irgendwie auch immer auch ein wichtiger Teil von Intimität, ein Stück weit. Ne? Intimität kann man auch auf anderen Wegen schaffen, aber in unserer Gesellschaft hat das Sexuelle einerseits irgendwie einen hohen Stellenwert, aber andererseits auch ist immer sowas, da wird nur so hinter vorgehaltener Hand drüber geredet. Und
alle machen es, keiner redet drüber.
Genau, genau das. Und wir wollten das unbedingt mit drin haben, also mal abgesehen davon, dass es nie außer Frage stand, dass wir es mit reinnehmen. Aber es ist so, so wichtig für die Betroffenen.
Ist es, also ist das immer so, dass man Schmerzen hat oder ist es, also kann das sein mit Endometriose?
Das kann sein. Das kann sein. Ja, muss nicht, aber es kann halt sein.
Ja. Und kann auch immer unterschiedlich schmerzhaft sein. Wie du sagst, also es kann bei der Penetration sein, kann äußerlich sein, innerlich sein. Und da muss man wahrscheinlich auch dann sehr individuell immer rangehen, was hilft denn? Weil, also ja, kein Sex ist wahrscheinlich keine Lösung für die meisten.
Ja, also ich meine, wenn es für einen selbst in Ordnung ist und man sich in einer Partnerschaft befindet, wo das in Ordnung ist, dann ist es für alle fein, so für alle Beteiligten. Aber genau damit umzugehen, richtig kommunizieren zu können und halt auch Lösungen für sich zu finden, einfach um auch so ein bisschen diesen Druck aus so einer häufig ja auch emotional geladenen Situation rauszunehmen. Das ist ein ganz großer Teil von Nailas Arbeit einfach. Ja.
Der letzte Aspekt war Psychologie, glaube ich, hattest du gemeint, oder?
Jawohl, genau. Katharina ist Heilpraktikerin und zertifizierte systemische Coachin.
Sehr gut. Genau. Also ich kann mir vorstellen, dass die Psyche extrem damit reinspielt. Gerade wenn eine Diagnose 7 Jahre dauert, ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt noch der Diagnose vertraue, wenn sie gestellt wird. Also wahrscheinlich wurden schon 5 andere Diagnosen auch gestellt.
Ja, also ganz häufig haben wir das Thema Reizdarm vorweg beispielsweise, aber auch andere Diagnosen, die immer wieder mal vorab gestellt werden. Und da ist das Thema, ja, ich würde sagen, das psychologische Thema ein ganz, ganz großes, erstmal wieder Vertrauen überhaupt in den eigenen Körper zu schaffen. Wenn dir permanent jemand erzählt, der medizinisch dazu ausgebildet ist, dir deinen Körper zu erklären, dass das, was du da empfindest, nicht richtig ist, nicht das ist, was du empfindest, dann fängst du irgendwann an, dich selbst in Frage zu stellen. Und da erstmal wieder eine Beziehung zum Körper aufzubauen, ist, glaube ich, egal von welcher unserer 4 Professionen wir jetzt das Ganze uns angucken, oder 4 Bereiche, ist ein ganz wichtiger Punkt, erstmal wieder eine Beziehung zum Körper herzustellen. Und das systemische Coaching bietet da unglaubliche Möglichkeiten, da tiefer reinzugehen und auch da Raum zu geben, dass man erstmal sich so ein bisschen auf gut Deutsch auskotzen kann und einfach mal sein kann, wie man ist. Na, und darüber hinaus kann man das Ganze ja noch mit unterschiedlichen Bereichen noch mit begleiten. Und Katharina macht das sehr gut über die Heilpraktik und geht da dann halt auch noch mit der Naturheilkunde, Nahrungsergänzungsmittel teilweise halt auch noch mit rein.
Nahrungsergänzungsmittel ist ja auch Thema Ernährung. Was gibt es da? Also was wird da oft empfohlen oder oft genommen dann?
Ja, okay, was oft genommen wird und was empfohlen wird zum Beispiel.
Deshalb die 2 Unterscheidungen.
Na gut, dass du es mal so rausgreifst. Also Ganz großer Punkt haben wir die Omega-3-Fettsäuren als Nahrungsergänzungsmittel, gerade wenn man nicht so viel Fisch verzehrt oder verzehren möchte. Natürlich kann man einen Teil davon auch über pflanzliche Öle abdecken, aber bei den Omega-3-Fettsäuren, die primär antientzündlich getestet wurden und auch im Bereich Endometriose, sprechen wir von Eicosapentaensäure, kurz EPA, und Docosahexaensäure, kurz DHA. Klar,
kennt man.
Ne? Hat jeder daheim.
Ja, wenn man Fisch zu Hause hat oder Alkohol, hat man das auf jeden Fall zu Hause. In Pflanzenöl hast du primär die Alpha-Linolensäure. Und die wird nun zu einem geringen Prozentsatz in die höherwertigen umgebaut. Die Empfehlung, Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ist so bei 250 Milligramm pro Tag. Endometriose-Studien gehen so bis 5000 Milligramm, von 1000 bis 5000 Milligramm.
Okay.
Und da haben wir eine
Range. Das ist schon ein großer Gap.
Die kriegst du nicht mehr mit Fisch abgedeckt. So. Und da gehen dann häufig die Nahrungsergänzungsmittel rein. Wobei wir auch da vorsichtig sein müssen. Es gab auch Grenzwerte, die gesagt haben, hier nicht mehr als 800 Milligramm. Das ist wirklich was auf eigene Verantwortung passiert und nicht, oder halt wirklich auch gut medizinisch betreut werden sollte.
Ja, weil das wäre jetzt auch eine Frage von mir gewesen. Ich meine, wenn 250 Gramm empfohlen wird und Studien belegen, dass was, 4000 oder 5000?
Ja, 1000 bis 5000, je nachdem, ja.
Das ist ja schon ein bisschen mehr. Also gibt's denn da, also was sind da die Nebenwirkungen von zu viel Omega-3-Fettsäure? Gibt's da irgendwas dazu?
Also der Punkt, weshalb irgendwann mal, ich glaube 23 oder 24, ein sogenannter roter Handbrief rausgegeben wurde, war ein Fall, dass jemand aufgrund von zu hoher Omega-3-Fettsäuregabe gestorben ist, weil er eine Herz-Kreislauf-Erkrankung schon vorab hatte, okay, also Herzrhythmusstörung. Das heißt, ein großer Punkt ist, du profitierst von Omega-3-Fettsäuren erstmal für dein Herz-Kreislauf-System, es sei denn, du hast schon vorher beispielsweise Herzrhythmusstörung oder eine Herz-Kreislauf-Erkrankung. Da musst du wirklich medizinisch ganz gut betreut werden. Nebenwirkungen, je nachdem, wie man zu sich nimmt, ne? Aber auch da kann zu viel irgendwann auch abführend wirken. Aber das muss man halt.
Wie alles meistens. Entweder abführend oder verstopfend. Eins von beiden bist du immer dabei, wenn du zu viel von einem einseitig isst.
Das stimmt.
Was empfiehlt uns die Naturheilkunde noch?
Also wir haben viel mit Kräutern, mit einem Wirkstoff, der immer wieder auch in Studien nochmal aufgegriffen wird, wo vielleicht nochmal ein bisschen mehr kommt, ist zum Beispiel Pycnogenol, ist ein Teil von der Kiefernart, französische Kiefer-Pinienart, die antientzündlich wirken kann. Und da gibt es schon gute Erfahrungen bei Endometriose. Kurkuma ist auch noch so ein Thema, das hat man auch immer in der Küche, kann man aber als Kurkumin auch als Nahrungsergänzungsmittel mit zugeben. Gerne mit Piperin zusammen, also auch in der Küche, Kurkuma gerne mit Pfeffer kombinieren, dann wird es besser aufgenommen, kann antientzündlich wirken. Was haben wir noch? Wir haben ganz viele unterschiedliche Wirkungen, aber wir haben noch nichts so richtig Belegtes. Also wir haben so, ne, auch das, was ich aufgezählt habe, da sind Sachen bei, da gibt es ein, zwei Studien, die sagen, gut, und dann gibt es ein paar Studien, die sagen, ja, okay, aber hat jetzt irgendwie auch nichts gebracht. Mhm. Vor allem bei Kurkuma muss man halt auch aufpassen, da gibt es auch Obergrenzen, wo es dann irgendwann lebertoxisch wird. Sind alles so Punkte, die man halt noch mal so ein bisschen mit berücksichtigen muss.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch eins der großen Probleme, die man halt hat, wenn eine Krankheit noch nicht so gut erforscht ist. Ja, dass man halt viel so Hörensagen, Studien hat, nenne ich es jetzt einfach mal. So, der hat das probiert und das hat ihm voll gut geholfen, macht das auch mal. Ja, also das, was man da aus dem Freundeskreis kennt, und das spricht auch nichts dagegen, das mal zu machen. Aber es ist halt nichts irgendwie belegt. So, jeder macht so ein bisschen was, jeder Arzt, Heilpraktiker, Ernährungsberater kocht so sein eigenes Süppchen ein bisschen für jeden Patienten, aber es gibt kein Standardwerk, so nach dem Motto, ne? Oder keine Handlungsempfehlung, nur diese Leitlinie, wo ja auch nur sehr schwammig drin steht, wir müssen interdisziplinär zusammenarbeiten. So, ja, cooler, also guter Ansatz, top, dass man das überhaupt so rausgibt, aber ist halt auch so bezeichnet, dass es noch zu wenig Evidenz einfach gibt, auf die man sich berufen kann, wo man sagt, hey, okay, hier haben wir ganz klar was erforscht und hier wissen wir ganz klar, das Omega-3, 1500 Milligramm am Tag, das hilft.
Ja, genau. Und mit dem Buch wollten wir es halt auch viel einfach in die Hände von denen geben, die es betrifft, damit sie sich halt auch selber mehr oder weniger noch mit fortbilden können, was sie ohnehin schon tun. Also Endometriose-Betroffene sind unglaublich informiert. Also
das glaube ich.
Nicht alle, aber mit chronischen Erkrankungen, du bist viel auf Eigenrecherche unterwegs. Und wir wollten es viel, also gerade neu diagnostizierten, aber auch schon die es schon haben. Eigentlich, wir wollten es allen ein bisschen leichter machen. Weil man schon von A nach B rennt die ganze Zeit und viel selbst macht. Und aber auf Basis dessen, was wir haben.
Ja. Wenn ich jetzt Betroffene bin, wie erkenne ich jemanden, der wirklich Ahnung hat und mir helfen kann? Weil, also ich frage deshalb, weil Coaching ist das beste Beispiel. Coaching ist kein geschützter Begriff. Das heißt, wahrscheinlich Endometriose-Heilungsspezialistin ist auch kein geschützter Begriff, schätze ich mal. Nein. Und ich gehe davon aus, dass es bestimmt einige da außen gibt, die vielleicht nicht so dolle sind in dem, was sie machen. Und auf den Fahnenzug mit aufspringen und ihre Lösung als die heilende Wunderheilung verkaufen.
Genau. Und da sprichst du eigentlich schon einen ganz guten Punkt an. Nämlich, wenn dir jemand bei einer chronisch entzündlichen, also bei einer chronischen Erkrankung Heilung verspricht, dann wäre ich schon erstmal ganz, ganz vorsichtig. Ich wollte gerade sagen. Na, und ja, es gibt, wie gesagt, für Katharina beispielsweise, ne, also die Heilpraktikerin, ja, aber auch systemische Coach ist ja schon wieder eine richtige Ausbildung. Physiotherapie, hast du das Thema, dass du in der Physiotherapie-Ausbildung grundsätzlich das Thema Beckenboden eher nur so, naja, den gibt es auch, aber viel mehr nicht hast. Das heißt, da gibt es beispielsweise über die Arbeitsgruppe Gynäkologie, Geburtshilfe, Urologie und Proktologie.
Klar.
Die AGGGUP, um es ein bisschen leichter zu machen, gibt es eine Fortbildung für Physiotherapeuten, speziell für den Beckenboden, die heißt Physiopelvica-Ausbildung. Es gibt aber auch andere spezielle Beckenboden-Ausbildungen und bei denen auf der Seite findest du beispielsweise auch Physiotherapeuten, die sich genau auf den Beckenboden spezialisiert haben.
Okay, sehr gut.
Na, und Thema Sexual. Paarberatung ist halt nochmal ein bisschen differenzierter. Da muss man wirklich so ein bisschen für sich gucken. Da bin ich aber leider auch zu wenig drin, um zu sagen, okay, daran erkennst du die. Aber ich kann sagen, Naila ist eine gute. Ohne Werbung zu sein. Ja, und bei Ernährungsberatung hast du genau das gleiche Thema. Ernährungsberater ist kein geschützter Begriff. Das heißt, jeder Mensch, du bist Ernährungsberater, ich bin Ernährungsberater, alle Menschen sind Ernährungsberater. Egal, ob du mit einer Kohlsuppendiät rausgehen möchtest und die an alle verkaufen möchtest oder, keine Ahnung, wirklich nur fundiert studiert hast, so wie ich jetzt beispielsweise in dem Fall. Eine gute Ausrichtung, also erstmal gut zu wissen für Ernährungsberater ist, dass wirklich eine Ausbildung dahinter steht und auch mit den Krankenkassen abgerechnet werden kann. Gerade der Punkt Ernährungsberatung, beziehungsweise nein, der Punkt Endometriose ist einer, wo sehr viel selbst gezahlt werden muss. Und das sind häufig sehr viele Selbstzahlerleistungen, wenn du überlegst, wie viele Nahrungsergänzungsmittel da teilweise geschmissen werden. Das ist alles.
Und die sind ja günstig.
Ja, genau. Vor allem, wenn du gute Qualität kaufen möchtest. und dann hast du, ist es immer gut, wenn du was hast, was zumindest anteilig von den Krankenkassen übernommen wird. Und das finde ich an der Ernährungsberatung so gut. Also eine Ernährungstherapie heißt es in dem Fall, kann vom Arzt verschrieben werden. Und es gibt zum Beispiel auf der Seite von der Endo-App ein Therapeutinnen-Netzwerk. Ich habe Bild schon seit, jetzt muss ich gerade mal überlegen, seit 4 Jahren regelmäßig Ernährungsfachkräfte im Bereich Endometriose fort. Und auf der Seite von der Endo-App haben wir die Ernährungsfachkräfte, die sich dort listen lassen wollten, die sich in dem Bereich fortgebildet haben, zusammengetragen. Also dort findet man Ernährungsfachkräfte, die mit den Krankenkassen abrechnen können und sich mit Endometriose auskennen. Das halt so als großer Punkt damit zu. Ja.
Sehr gut. Das heißt, es gibt auf jeden Fall ein paar Verzeichnisse, wo man sich drauf berufen kann und wo man gute Leute einfach auch findet und denen man auch erstmal vertrauen kann.
Und ein bisschen Anleitung haben wir auch im Buch, wie man die Leute da findet.
Sehr gut. Nicole Heinze, meine Damen und Herren. Nicole, schön, dass du da warst. Sag den Leuten gerne nochmal, wie heißt euer Buch, wann erscheint es, wo kann man es kaufen, für wen ist es das Richtige?
Also, genau, unser Buch ist Endometriose, das Selbsthilfebuch. Erscheint am 15.04. Im Trias Verlag, kann in jedem, in jeder Buchhandlung, ich glaube, jetzt auch schon vorbestellt werden. Also könnt einfach schon mal vorbestellen, gibt es als E-Book, gibt es aber auch zum Anfassen für zu Hause, damit man sich in den Schrank stellen kann. Und genau, ist eigentlich für alle Endometriose, aber auch Adenomiose-Betroffene. Da können wir jetzt nochmal einen ganzen Bereich draus machen. Okay. Adenomiose war ja ganz, ganz lange Unterteil, also beziehungsweise gehörte zur Endometriose. Jetzt wurde es, ist es eine eigene Erkrankung in der neuen Kodierung. Aber alle Endometriose und Adenomiose-Betroffene werden sich dort wiederfinden und werden dort auch, ich möchte es nicht, nein, eigentlich möchte ich es schon versprechen. Ich würde sagen, ihr findet alle was, wo ihr euch was rausziehen könnt, wo ihr was für euch und euren Alltag findet. Und auch einfach für gerade der Bereich Paarberatung, mal um es an die Beziehungsmenschen mit weiterzugeben. Kann wirklich hilfreich sein.
Sehr gut. Nicole, vielen Dank, dass du da warst. Es hat richtig Spaß gemacht, mit dir heute zu quatschen, auch wenn es kein sehr schönes Thema ist, aber es ist zumindest schön, dass es Hilfe da draußen gibt und dass ihr euch den Leitfaden zu Herzen genommen habt und gesagt habt, wir leben das interdisziplinäre Zusammenarbeiten und bringen ein Buch raus.
Sehr gut. Ja, lieben Dank für den Raum hier. Ist ja auch mal selten, dass man mit einem Mann dazu sprechen darf.
Ja, weil, also, so blöd es klingt, aber wir sind ja auch dadurch betroffen, dass wir meistens der Partner von den Frauen sind, die das haben. Und also wir sind ja nicht so, dass wir einfach die Augen davor verschließen können, sondern das hat ja auch Auswirkungen auf unser Leben. Ne? Gerade wenn es Leute sind, die wir lieben und die wir gern haben, dann wollen wir natürlich nicht, dass, dass die Schmerzen haben oder irgendwie da nicht rauskommen. Und deshalb, auch weil viele Frauen diesen Podcast hören, es ist auch irgendwo meine Pflicht, das ein bisschen abzudecken, auch wenn meine Fragen, als wenn ich eine Frau wäre, wahrscheinlich ein bisschen anders gewesen wären, schätze ich mal.
Das ist ja gar nicht schlimm.
Nicole, cool, dass du da warst heute. Ich wünsche euch alles Gute für das Buch. Den Link dazu findet alle in den Shownotes natürlich, ne? Wenn ihr es kaufen wollt. Und da findet ihr auch die Kontaktdaten zu Nicole und ihren Mitautorinnen. Und ansonsten sage ich nochmal ein dickes Dankeschön an dich und Leute. Danke. Dankeschön, dass ihr wieder eingeschaltet und zugehört habt. Ich hoffe, ihr konntet was lernen. Und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, seid lieb zueinander, bleibt sauber. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüssi. Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen. Ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.